Hallo und herzlich willkommen zu unserer 23. Folge Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner und diesmal ist etwas länger gedauert. Wir sind alle aktuell sehr beschäftigt, haben zunächst mal gar keinen gemeinsamen Termin gefunden. Aber was ich an der Stelle sagen will, unsere letzte Folge zum Thema Tabu-Suizid hat sehr viel Aufmerksamkeit angeregt und zu positiven Rückmeldungen geführt. Das hat uns sehr gefreut. Und heute haben wir was ganz anderes vor. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, über das Thema des Stigma und der Anti-Stigma-Arbeit. Das heißt, um die Überwindung von Stigma soll es gehen. Dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast, Andreas Kernschen. Hallo Andreas.
Hallo zusammen.
Hallo Andreas, ja super. Ja, ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Wir kennen uns doch schon, ich habe eben mal so nachgedacht, schon mindestens mehr als 10 Jahre und kenne dich aus den, sogar aus verschiedenen Zusammenhängen, aber im Wesentlichen aus deiner Arbeit, sage ich mal, auch aus deiner Anti-Stigma-Arbeit, aber auch aus deiner bewussten Rolle des Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch zu diesem Thema führt. Wir haben eben schon mal so kurz im vorher besprochen, wie stellen wir uns vor, wie stellen wir uns gegenseitig vor, und hast du gesagt, ja, das Outing, das hatte was Besonderes gehabt auch. Und ja, vielleicht kannst du dich selber noch ein bisschen vorstellen und sagen, ja, wie ist es eigentlich? Du hast die Psychiatrie von innen erlebt, also von der anderen Seite, wenn man jetzt mal Werner und mich nimmt. Und ja, was hast du da an Stigmatisierung erlebt oder wie hast du, ja, was war hilfreich, was war weniger hilfreich für dich?
Ja, schönen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen berichten darf. Ich bin 1993 an Schizophrenie, das heißt an schizoaffektiver Psychose erkrankt. Okay. Und habe halt in dem Moment zum ersten Mal eine Psychiatrie von innen kennengelernt. Ich komme auch schon aus dem Ruhrgebiet und da hieß es immer, wenn man verrückt ist, kommt man nach Aplerbeck. Und ich hatte gar keine Dimension bisher in meinem Leben, was Psychiatrie oder solche Inhalte betraf. Und von daher war eine Akuteinweisung damals Neuland für mich und hat mich natürlich, was mein Leben angeht, sehr stark erschüttert. Das heißt letztendlich, ich habe von einem auf den anderen Tag gelernt oder musste lernen, besser gesagt, mit einem seelischen Handicap zu leben, was die ganzen Jahre zuletzt auch anhielt, ja, fast 30 Jahre jetzt, und insofern begleite mich das die ganze Zeit. Es war damals, ich erzähle jetzt mal ein bisschen mehr erstmal, war es die LVR-Klinik in Düsseldorf, die ich dann kennengelernt habe, und interessante ist, wenn ich mal zwischendurch springe oder jetzt einen Bogen spanne, dass ich halt mit Leuten, die mir 1993 begegnet sind, immer noch Kontakt habe. Das heißt, mit Leuten auch zusammenarbeite, zum Teil auch beim Thema Anti-Stigma zum Beispiel.
Das ist ja interessant, was du gerade gesagt hast. Du bist das erste Mal in Kontakt zur Psychiatrie gekommen in Dortmund. Da hast du gelebt zu der Zeit, 93, und hast gesagt...
Moment. Das war so, dass ich in der Nähe von Düsseldorf gelebt habe, für 5 Jahre. Und am Ende dieser Zeit war es halt so, 1993, dass aus einer Akutsituation, das heißt, ich hatte mit sehr viel Stressmomenten zu tun. Das war dann, dass ich Schichtarbeit gemacht habe, dass ich auf die Meisterschule ging und dann noch ein kleines Kind in die Welt gesetzt habe, was ein Schreikind war damals. Und auch inzwischen eine Familie hat, mit der neuen Familie und mit der älteren Familie im Ruhrgebiet. Das hat mich praktisch, der Stress hat mich zerrissen und hat zu dieser Situation geführt.
Was wollte ich nur sagen, weil du gesagt hast, da kam ich nach Aplerbeck, und damals hieß es, wo du damals gewohnt hast, wo du den Kontakt zum Ruhrgebiet hattest, wer psychisch krank ist, kommt nach Aplerbeck. Das ist witzig, die ganzen Orte, wo Psychiatrien sind, das ist mir gerade jetzt gekommen.
Ich komme ja aus Willig, aus der Ecke, und meine Kindheit hat man gesagt, man kommt nach Süchteln. Ja, das ist LVR-Klinik Süchteln, die gibt es auch noch. Das war in meiner Kindheit so, ne? Also alle, die irgendwie komisch sind, das ist ja mit Stigma, passt das gut zum Thema, die kommen nach Süchteln. Genau. Ja, das war so ein schwarzes, unbekanntes Ding, wo man nicht hin wollte. Ne? Also, und hier war es auf dem Berg. Wir sind ja hier,
nach Grafenberg.
Nach Grafenberg, da
kam die Ballersburg nach Grafenberg.
Düsseldorfer kam auf den Berg. Genau. Ja, das ist Stigma schon ein bisschen. Ne?
Und ich kann es noch ergänzen, ich komme ja jetzt aus der Nähe von Heidelberg. Und damals heißt, da kommst du nach Wiesloch.
Okay.
kommst nach Wiesloch, weil das war das Einzugsgebiet und wahrscheinlich in Bettburg-Hau, wenn jemand in Geldern oder so wohnt, wenn man es genauso sagt.
Ja. Aber im Laufe der Jahre hat halt Psychiatrie für mich zwangsläufig durch meine Arbeit, ich arbeite 20 Jahre in dem Bereich, lange ehrenamtlich jetzt auch im Hauptberuf, mit ein paar Stunden noch ganz anderes Geschmäckle bekommen. Das heißt, ich habe die Psychiatrie kennen und lieben gelernt, aber es ist halt ein langer Weg gewesen, aus der Erfahrung selbst erkrankt gewesen zu sein, wirklich irgendwo auch dann durch Medikamente ein Stück weit abgeschossen zu sein, was natürlich auch gut war, weil wenn man auf der Joachim Witt hat ja diesen Titel der Goldene Reiter auch mal ins Leben gerufen, wenn man auf einem Himmelsritt unterwegs ist, ist es gut halt auch sich zu erden und zu sagen, halt stopp mal, das ist nicht die Realität, sondern die Realität ist letztendlich das normale, in Anführungsstrichen, Leben. Und von daher bin ich froh, dass die Regeln auch in der Psychiatrie früher ein Stück weit anders waren als heutzutage, dass letztendlich behandelt werden musste und sollte und das auch gut gelungen ist. Und da bin ich der Klinik auch dankbar für, obwohl ich einer der mit kritischen Patienten bin, denke ich, über die ganzen Jahre auch.
Da meinst du jetzt die Düsseldorfer Klinik oder auch die Ablerbeck-Klinik?
Hier, die Düsseldorfer. Auf jeden Fall hier. Ich habe die Klinik in meinem Heimatort, also ich komme ursprünglich aus Dortmund, habe ich im Nachhinein erst kennengelernt, als dort mal ein Jubiläum war. Und
aber du kannst sagen, so rückblickend und jetzt, sage ich mal, hast du deinen Frieden auch damit gemacht? Du sagst, du hast es schätzen und lieben gelernt, die Psychiatrie, und du bist dankbar. Das heißt, erstmal hast du Hilfe erfahren und das hat dich, sage ich mal, im Leben weitergebracht. Das höre ich jetzt mal so raus.
Ich habe eigentlich, muss man sagen, ziemlich früh meinen Frieden damit gemacht, weil ich halt so um die 2000er Jahre fing das mit Anti-Stigma-Arbeit von der Klinikseite aus an, auch mit dem Verein Open the Doors. Ja. Und da wurde ich sehr schnell angesprochen auf Psychiatriefilme, die gezeigt werden sollten in der Stadt. Das Weiße Rauschen mit Daniel Brühl zum Beispiel.
Ja, genau.
Dann lief dann noch Beautiful Mind, ein Blockbuster-Film im normalen Kino. Mhm. Das andere war ein Programmkinofilm und mir wurde halt gesagt, wenn Sie Lust haben, gucken Sie sich das mal an und sagen Sie uns auch, was Sie für eine Rückmeldung dazu haben. Wir haben es noch auf VHS-Kassette, wird mir das gereicht, glaube ich. Da gab es keine DVD soweit. Und das macht halt auch klar, wie weit das schon zurückliegt und was das letztendlich auch mit mir gemacht hat die ganze Zeit.
War ich übrigens gewesen. Ich habe das Weiße Rauschen hier im Programmkino gesehen. Und das Tolle war ja, das war ja eine Idee, das war sogar eine Studie gewesen. Das
war eine Anti-Stigma-Kampagne. Eine
Anti-Stigma-Kampagne in Düsseldorf, dass man auch messen wollte, ob das was bewegt.
Ja.
Und da konnte man dann mit den Regisseuren und ja auch mit den Betroffenen, also auch mit dir damals quasi auch sprechen nach dem Kino. Film. Also man hat ein ganz normales Kino in Anführungszeichen jetzt mal normal, schön in der Düsseldorfer Altstadt, wunderschönes Programmkino genommen, hat da die ganze Stadt mit Plakatsäulen, hat man das plakatiert, das weiß ich noch, dass man den Film da sehen kann, und hatte danach versucht, mit Düsseldorfer Bürgern ins Gespräch zu kommen über psychische Erkrankungen. Und die Idee dieser Studienbegleitung war auch, man hatte eine Vergleichsstadt und wollte dann messen, ob quasi das Stigma messbar reduziert wurde.
Ja, muss einfach dazu sagen, auch Psychiatrie hat, wenn man es wirklich komplett durchdenkt, nichts total gravierend Stigmatisierendes an sich, weil es geht darum, seelische Gesundheit wieder zu verbessern, die wieder einzuloten bei den Menschen. Und ich finde, das ist eigentlich auch was an der Kliniktür stehen sollte, nämlich Klinik für seelische Gesundheit. Einige Kliniken machen das ja schon, dass sie auch so werben für sich. Aber für mich hat Psychiatrie schon den Schrecken nach wenigen Jahren danach verloren. Klar habe ich mich orientiert und dachte, was ist mit mir los, mit der Krankheit, was wirst du machen in nächster Zeit? Wirst du aggressiv werden? Ich habe mit Leuten gesprochen, die Altpatienten waren. Nein, die haben irgendwelche anderen Sachen gemacht, die vielleicht für viele so ein bisschen erstmal unbekannt sind, aber war jetzt nichts Schlimmes. Also habe ich eine gute Rückmeldung dazu bekommen, dass halt keine Gewaltaktionen waren. Die Leute haben die Medikamente genommen, was heutzutage auch nicht mehr der Regelfall ist. Mhm. Und ich fand halt gut, dass ich in dem Moment peu à peu wieder ein neues Leben kommen konnte. Ich habe danach, 5 Jahre danach, angefangen, diesen Tag, das ist auch im Juni gewesen, 20. Juni, also jährt sich jetzt bald wieder, den Tag als Feiertag zu feiern, weil ich halt letztendlich wie so eine neue Geburt auch erlebt habe dadurch, dass ich wieder ins Leben gekommen bin. Ja. 5 Jahre nach Bad schon.
Das war jetzt der Tag, wo deine Psychose das erste Mal ausgebrochen ist oder wo du dann entlassen wurdest? Was war der 20. Juni? Ja, damit ich das verstehe.
Der 20. Juni war halt der Tag der Einweisung.
Okay.
Und
in die Psychiatrie kamst.
Okay, als ich in die Psychiatrie kam. Und weil ich halt auch ziemlich schnell war ja vorher ein Thema auch, wie habe ich mich ein Stück weit damit vielleicht auch wieder gedanklich anfreuen können, in so eine Klinik zu gehen als normaler Patient. Das war recht schnell. Also ich bin da letztendlich auch im Weg der positiven Konfrontation gegangen. Bin dann auch ziemlich schnell zu den Häusern gegangen, wo ich in der Klinik war, wo ich angekommen war und so weiter. Mhm. Und das hat durch die Arbeit auch beim Anti-Stigma, hier war Open the Doors und so, hat das ziemlich schnell den Schrecken für mich verloren und auch so ein bisschen die Seite gekehrt, wirklich von einem Erfahrenen zu einem Wissenden, der sein Wissen auch weitergibt.
Und eigentlich bist du damit so ein bisschen fast das personifizierte Anti-Stigma, wenn man jetzt das so hört. Denn ich habe, machen wir immer, wenn wir schon jahrelang oder jahrzehntelang in dem Bereich arbeiten, ich habe auch noch so ein bisschen durch die Theorie von Stigma, Definitionen und Forschung geguckt. Mhm. Und wenn man eins, glaube ich, sicher mit Forschung belegen kann, dann weiß man, dass nicht unbedingt Information Stigma reduziert, sondern dass man Menschen kennenlernt, persönlich.
Also emotionale Kontakt.
Ja,
das ist nicht das kognitive reine Wissen.
Sozusagen. Das ist nicht das kognitive reine Wissen,
ja, okay.
Sondern es ist eigentlich die Tatsache, dass man, Stigma bedeutet ja, man überträgt Stereotypien auf eine bestimmte Gruppe, also dass man sagt, psychisch kranke Menschen sind gefährlich oder die wollen keine sozialen Kontakte haben oder, ne? Aber wenn man jemanden persönlich kennenlernt, und es trifft nicht zu, dann ist es wohl die erfolgreichste Anti-Stigma-Arbeit. Und du hast es eben auch schon mal beschrieben, eine Idee ist, und das habe ich auch gesehen, es wird auch noch immer gemacht und auch sehr erfolgreich gemacht, zum Beispiel in Schulen zu gehen und mit Jugendlichen jetzt zum Beispiel, ja, dass die auch mal einen Menschen mit einer Schizophrenie oder einer Psychose kennenlernen und merken, Mensch, der ist ein ganz tüften Typ, ne? der ist nett, ne? Und der macht mir keine Angst, weil was wir ja kennen, sind die Merkmale, die ja zum Beispiel in Medien vermittelt werden. Ja, also das heißt, Kinofilme sind ein schlechtes Beispiel vielleicht, jetzt mal abgesehen
von dem Weißen Rauschen,
vielleicht, was sicherlich ein empfehlenswerter Film ist, aber auch zum Beispiel, ich denke immer, wenn, also ich gucke immer auch gerne Statistiken, also wir haben seit etwa 20 Jahren stabil etwa 550 Morde im Jahr in Deutschland. Das ist immer so um die 550, mal 10, mal mehr, mal 10 weniger. Also für alle, die jetzt denken, es ist in letzter Zeit gefährlicher geworden, nein. Ne? Aber sobald dann da steht, derjenige war psychisch krank, dann denkt immer jeder Leser, psychisch Kranke sind gefährlich. Dass da die 449 nicht psychisch Kranken viel gefährlicher waren, sage ich mal, als der eine, wo man dieses Merkmal mittransportiert hat, das ist ein Problem. Und deswegen glaube ich, ist Anti-Stigma-Arbeit wirklich was, dass man Menschen kennenlernt, in der Gesellschaft sieht, zum Beispiel in den Schulen. Und das macht du
was
auch,
machst du? Hast du gemacht?
Also ich habe von 2004 bis 2014 ungefähr eine Anti-Stigma-Kampagne hier mit geleitet, mit moderiert, auch mit anderen zusammen. Und das war eine Idee, die ursprünglich auch in Düsseldorf gewachsen ist, die dann ein Stück weit in den Osten von Deutschland kam, dann wieder zurückkam, auch durch meine Initiative. Und wir sind ungefähr 4-mal im Jahr in Schulen gewesen, in Schulklassen. Ich habe auch fürs Fernsehen gearbeitet, hatte halt auch bei der Sendung auf Dreisat Nano habe ich was gemacht. Allerdings wurde das vom Einspieler her falsch dargestellt, weil natürlich genau solche Bilder bedient wurden. Das hat mir nicht gefallen im Moment. Eine Autotür ging zu, jemand zuckt ein Messer und das ist halt nicht die Realität. Die Realität ist eher,
dass also man, ich kann sagen, Andreas hat kein Messer bei.
wenn man erst erkrankter Mensch ist, dass man eher ein armes Würstchen ist und nicht jemand, der irgendwas Gewalt antun möchte. Ja. Und dann war es halt so auch, ich habe lange Zeit in zwei Berufen gearbeitet, in der chemischen Industrie, dass ich im zweiten Beruf, in dem ich umgeschult war, auch eine Webseite ins Leben gerufen habe. Eine Seite, die es heutzutage nicht mehr gibt, mit meiner Lebensgeschichte, was die Krankheit angeht. Und habe dann bewusst meinen Leuten von der Firma, es waren so 30 Leute in der Abteilung, gesagt, habe den Link geschickt per E-Mail, guckt euch das gerne an, wenn ihr möchtet. Natürlich privat, nicht in der Firma. Und wurde dann auch gemacht, dass die Leute auch sagten, ja, ich verstehe dich jetzt besser, ich verstehe, wie du unterwegs bist. Das war wirklich sehr positiv. Und ja, ich muss wirklich sagen, das ganze Thema hat ja was mit der Person Andreas Kernchen auch zu tun. Denn wenn man, sag ich mal, abgedeckt, so ein bisschen undercover, also nicht entdeckt, rumläuft mit der Erkrankung und immer denkt, man wird entdeckt durch irgendwas, dann macht das was mit der Person, was nicht gut ist, finde ich, in dem Moment. Das heißt letztendlich, man fühlt sich unwohl, man entwickelt Stress, man denkt immer, oh meine Güte, wo habe ich was jetzt erzählt, was habe ich nicht erzählt? Klar, hatte ich solche Sachen auch. Ich habe nicht sofort davon offen erzählt, aber ich habe halt gemerkt an der Reaktion der Leute, wie die mit mir umgingen, dass ich mehr erzählen konnte. Man hatte die klassischen Bilder im Moment, man erzählt nicht von schizophrenie, Psychose oder Schizophrenie. Ich habe von Stoffwechselerkrankungen erzählt. Ganz vorher war es noch Bandscheibenvorfall, deswegen ich in der Klinik war. Und dann halt nachher, es ist eine Erkrankung der Psyche halt. Und letztendlich ist es ja eine seelische Problematik. Und Seele bildet ja, das weiß ja jeder, eigentlich auch sowohl die besten Sachen ab, wenn man irgendwie schön in der Natur unterwegs ist, als dass man natürlich auch Sachen erlebt, wo man sich dann denkt, oh, die Gedanken, die sind nicht gut, da muss man mal zum Arzt gehen deswegen.
Ja. Aber was du schön berichtest, finde ich, ist tatsächlich das, was wir mal als Anti-Stigma-Arbeit auch in der Theorie finden. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, in der Gesellschaft sichtbar zu werden, da wo das passt, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Du hast berichtet, dass das auch am Arbeitsplatz für dich hilfreich ist.
Kann natürlich auch schief gehen.
Kann immer auch schief gehen.
Oder dass halt noch zu viel Stigma da ist und man dann wirklich Probleme bekommt. Aber man muss es vielleicht wagen. Und du warst im Prinzip Pionier. Soweit ich weiß, hast du das schon ganz früh gemacht. Wann hast du dich denn damals entschieden, dich zu outen und deinen Arbeitskollegen zu sagen, hier ist der Link?
Das muss wohl so vor 20 Jahren, ungefähr 2002 so gewesen sein.
Ja. Da warst du sicher einer der Ersten, die offen darüber gesprochen haben. Ja. Und wie war die Reaktion dann? Hast du deinen Arbeitsplatz verloren oder hatten die Verständnis?
Die Leute sind sehr gut nach wie vor mit mir umgegangen. Das war kein Problem in dem Moment, eher, dass das Verständnis da war. Mhm. Und ich finde es mal wichtig, gerade beim Thema Psyche, dass man letztendlich den ganzen Menschen sieht und nicht nur irgendwelche Facetten. Krankheit ist eine Facette des Menschen. Und ich finde mal, das Komplette zu sehen. Und jetzt mit mittlerweile 20 Jahren Tätigkeit in dem Bereich selber sehe ich ja halt auch, dass man sich sein Leben und das Tranksein anders reflektiert im Laufe der ganzen Jahrzehnte jetzt und auch eine innere Distanz zu sich selbst bekommt. Sonst könnte ich auch gar nicht arbeiten in dem Bereich, ich bin da berufstätig auch in dem Bereich und finde halt wirklich, dass dieser Berufszweig und dass die Arbeit im sozialen Bereich verändert ja noch mal mehr den Menschen und hat mich auch dazu gemacht, letztendlich, dass ich diese Arbeit durchführen kann, die Krankheit. Wenn die Krankheit nicht gewesen wäre, wäre ich nicht so im sozialen Bereich so gelandet. Ich war wieder vorher in zwei Berufen in der Chemie tätig, gewerblich und kaufmännisch. Und ich freue mich, dass ich jetzt diese Arbeit machen kann. Und das macht wirklich unheimlich Spaß, sein Wissen weiterzugeben. Und letztendlich mein Hauptfokus ist da drin, dass ich versuche, Leiden zu lindern bei Menschen, dass sie sich das erleben müssen, was ich erlebt habe. Auch vielleicht auch sagen, eine gewisse Zeit brauche ich zum Beispiel Medikamente oder brauche auch vielleicht eine gewisse Dosis länger oder ganz mein ganzes Leben. Aber letztendlich die auch ein bisschen mehr in diese Freiheit reinzubringen, zu sagen, ich verhandle, das ist das große Thema, ich verhandle, also bin fair mit meinem Psychiater Sachen und lass mich nicht behandeln, letztendlich von oben herab. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, diese Augenhöhe halt herzustellen. Ja. Ich merke das halt über die Zeit auch in der Stadt hier. Ich bin nicht nur in der Partei unterwegs, sondern letztendlich auch in anderen Kontexten, was Behindertenarbeit angeht, aber auch in der Psychiatriepolitik hier in der Stadt aktiv. Wenn man den Leuten auf einer vernünftigen Ebene begegnet, ich habe mal früher gesagt, mit dem Lächeln und Hand, ausgestreckter Hand auf die Leute zuzugehen, dann wird die Hand selten zurückgewiesen. Das ist auch wichtig, finde ich. Ich meine, klar, viele schreien nicht Hurra, das war auch nach meiner Reha, so als ich wiederkam nach 5 Jahren Reha, die ich wieder im Ruhrgebiet gemacht habe, also so ein bisschen so ein Hip-Hop zwischen zwei Städten gewesen bei mir. eine Zeit lang, aber da hat keiner natürlich gesagt, hurra, er ist wieder da, aber so hat er nicht gemerkt, der hat sich durchgebissen in der Reha-Phase, der möchte wieder arbeiten, will was machen und da habe ich halt ein Stück weit auch weiter tun können in dem Moment erstmal.
Das ist, du hast es so schön gesagt, das muss man eigentlich mal so kurz innehalten. Du hast gesagt, ich meine, du warst glaube ich mal Stadtteilmanager sogar, erinnere ich noch, irgendwo. Aber du hast gesagt, mit einem Lächeln und einer ausgestreckten Hand auf jemanden zugehen. Das ist nicht das Bild, was wir in Medien von Menschen mit Psychosen sehen. Also so kennen wir uns auch. Also, aber das ist gut, das finde ich im Podcast mal so zu betonen. Also hier sitzt uns ein ganz sympathischer, freundlicher Mensch gegenüber, ohne Messer und der mit Lächeln und offener Hand, ausgestreckter Hand, sage ich mal, ganz viele Erfolge erzielt. Und das ist, glaube ich, die perfekte Anti-Stigma-Botschaft, zu sagen, man muss Menschen kennenlernen auch, um diese Stereotypien, die man vermittelt bekommt, Menschen sind gefährlich oder bedrohlich, um die wirklich auch am effektivsten zu löschen. Ja, weil das, ja.
Also von der Gesellschaft wurde das auch honoriert. Ich habe halt auch drei Ehrungen letztendlich bekommen, eine für diese Anti-Stigma-Arbeit, auch beim Psychiatrieverband, war einen großen. Und ansonsten zwei Preise für meine Arbeit zusätzlich. Und ich finde es schön, dass das honoriert wird. Es ist für mich jetzt nicht so, dass ich sage, das ist noch nicht ein Zeichen, dass ich angekommen bin. Für mich eher ein Zeichen, dass ich angekommen bin, dass die Arbeit sichtbar wird.
Ja, dass du weitermachen kannst.
Dass ich weitermachen kann, dass ich auch letztendlich was gelte in dem Zusammenhang. Manchmal muss man wirklich ein bisschen zu leichte Mauern einrennen, aber es können natürlich auch später so Mauern aus Pappmaché werden oder aus Watte. Ja, die einfach vielleicht, die man sich auch denkt, dass die da sind und vielleicht gar nicht da sind.
Ja. Dann war es nur aus Watte und gar nicht aus Beton.
Ja. Oder sie war wirklich nur im Kopf. Ja.
Was mich bei dir interessiert, du bist ja sozusagen Pionier und hast schon ganz früh dich geoutet, hast ganz früh auch schon in eigener Sache bist du für dich eingestanden, hast die Interessen von psychisch erkrankten Menschen vertreten und hast dich dafür eingesetzt. Das hast du erstmal wahrscheinlich einfach so aus eigener Betroffenheit gemacht und aus so einem Impuls heraus, ich gehe in die Öffentlichkeit. Aber ich habe gehört, du hast ja da auch diese Ex-In-Ausbildung gemacht. Das war übrigens auch ein Thema in einem früheren Podcast von uns. Das würde mich jetzt interessieren, hat dir das geholfen oder würdest du sagen, du hättest es auch gut ohne die Ausbildung machen können?
Ja, also danke für die Frage, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Für mich war lange Zeit, ich komme auch schon aus dem Bereich Selbsthilfe, weil ich in einem Psychoseforum letztendlich meine Wurzeln gefunden habe, sowohl ganz kurz in Dortmund als auch in Düsseldorf dann jemand kennenlernte, der Selbsthilfearbeit gemacht hat, aus der Nähe von Düsseldorf heraus jemand, und habe mit Selbsthilfearbeit begonnen, habe das viele Jahre gemacht und hatte eigentlich immer so einen anderen Fokus, weil ich dachte, Ex-In ist vielleicht so eine Sache, wo du als Psychiatrieerfahrener von anderen Psychiatrieerfahrenen gesiezt wirst. Das wollte ich nicht. Und habe dann gesagt, Mensch, das ist für mich nicht die Augenhöhe. Ich habe aber dann letztendlich, als es soweit war, dass durch Zufall ist das eigentlich entstanden, dass ein Träger und eine Trainerin einen Kurs ins Leben rufen sollten und ein bisschen aneinander sich noch nicht kannten, aneinander vorbeigearbeitet haben, habe ich die beiden zusammengebracht und so kam der erste Ex-In-Kurs vor ungefähr 10 Jahren nach Köln. Und so ist das praktisch entstanden. Ich habe ein bisschen, war ich Geburtshelfer praktisch. Mir ist nicht der Gründer von sowas, Gottes Willen, aber ich war ein bisschen Geburtshelfer. Das kann ich mir auf die Fahnen schreiben, glaube ich. Und finde es halt wichtig, ich arbeite in dem Bereich jetzt schon länger, jetzt mit ein paar Stunden die Woche noch, und ich finde es halt wichtig, in Deutschland zählt immer noch ein Papier in der Hand zu haben, wenn man was machen will, irgendwie beruflich. Und deswegen war es für mich schön, das in Neuss, in der Nähe von Düsseldorf machen zu können, den Kurs. Der war 2019 fertig im Frühjahr. Und ich habe also ein bisschen gezögert, das merkt man an der Zeitspanne dann, ein bisschen gezögert damit, dass ich mit dieser Maßnahme starte. Aber es war wirklich ein Gewinn für mich. Und ich finde es auf jeden Fall richtig, dass man sowas macht. Ich denke jetzt nicht, man muss bei jeder Stelle über jedem Ehrenamt Ex-Inner in die Psychiatrie stellen. Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein muss. Es hängt sehr stark vom Menschlichen ab, wie man unterwegs ist. Aber ich denke schon, dass das eine große Qualifizierung durch diese Kursweiterbildung ist, die versehentlich immer Ausbildung betitelt wird, ist ja keine Ausbildung. Das kann nicht jeder machen. Es ist ein Tool, ein Hilfetool, damit Psychiatrieerfahrene auch ein Stück weit wieder vernünftige Arbeit und Zuverdienst kommen, was ja klasse ist auch. Und das steht für mich dann im Moment im Vordergrund halt.
Indirekt machst du irgendwie auch, finde ich, ja, jetzt ganz schöne Anti-Stigma-Arbeit, weil in so Nebensätzen erzählst du immer, was du alles in den letzten 30 Jahren erreicht hast und gemacht hast. Und dann sieht man eigentlich, ja, was für wahnsinnige Leistungen dabei sind. Du hast Preise bekommen, du hast Fernsehsachen mitgemacht, du arbeitest als Genesungsbegleiter oder als Mensch mit Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist. Du warst dieser Quartiersmanager gewesen eine Zeit lang. Und also du hast ganz viele Dinge ganz erfolgreich gemacht. Und das ist, glaube ich, auch was entstigmatisierend ist, weil ich glaube, ein Stereotyp ist ja auch, dass man denkt, ja, Menschen, die so eine schwere Erkrankung haben, die können nichts.
Sie sind Rentner und legen zu Hause auf dem Sofa. Also,
und wenn man dich jetzt vor 30 Jahren aufs Sofa gelegt hätte, würdest du wahrscheinlich so glücklich hier nicht sitzen. Ja, das, ich glaube, das ist echt ein Denkfehler und ich glaube, das wird so nebenbei bewusst, wenn du das so erzählst, was in den 30 Jahren alles bei dir an Aktivitäten da war. Jetzt sind wir ja hier zeitlich begrenzt, wahrscheinlich haben wir nur einen kleinen Ausschnitt davon gesehen, weil du auch noch ein gewisses Understatement pflegst. Das zeigt aber, finde ich, ganz schön, dass man das Bild korrigieren kann und muss, wenn man denkt, Mensch mit Schizophrenie, ne? Wenn man dann leuchtet ja zuerst mal so ein Bild auf von, oh, vielleicht bedrohlich, aber auf jeden Fall kann der wahrscheinlich gar nichts. Ne? Und das sehen wir hier gut.
Das war früher vielleicht noch das bessere Bild, dass man gesagt hat, naja gut, der ist vielleicht nicht gefährlich, aber der kann gar nichts und sitzt friedlich zu Hause auf dem Sofa. Ja,
friedlich aber, wohlgemerkt.
Genau.
Nicht mit dem Messer verfüllt.
aber wenn man es jetzt sozusagen weiterdenkt, muss man sagen, in so einem erweiterten Sinn von Berufstätigkeit, einfach von Teilhabe kann man sagen, wenn man dein Beispiel sieht, unsere Gesellschaft hat was davon, dass du daran teilhast. Und also dadurch, dass du damit drin bist, dass du in Gremien bist, dass du deine Anti-Stigma-Arbeit machst, dass du deine Kontakte pflegst, dass du deine Gruppe machst, bist du wertvoll und hilfst du der Gesellschaft. Hilfst du der Gesellschaft so, wie du bist, du als Person mit deiner Erkrankung und mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Und das ist vielleicht auch so eine gute Anti-Stigma-Botschaft.
Ja, die ersten 7 Jahre, nachdem ich erkrankt war, habe ich nichts in dem Bereich gemacht. Mhm. Ich wollte sogar nichts mit Leuten zu tun haben. Mein Vater hat damals noch gelebt, hat dann gesagt, ich habe jemanden kennengelernt, wollte gerne mit ihm reden über solche Sachen. Und habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht in dem Moment. Aber das berührt mich immer noch, dass das so gewesen ist, merke ich gerade, wenn ich so rede. Mhm. Aber letztendlich finde ich, jedes Ding hat seine Zeit und die Zeit war nach 7 Jahren dann gegeben, da mehr zu machen im Bereich und zum Thema der Quartiersarbeit. Ja, ich habe bei einem Träger im Bereich Quartiersarbeit gearbeitet. Manager wäre zu viel, aber als Psychiatrieerfahrener schon jemand, der den Leuten hilft, in den Stadtteil, in die Gesellschaft mehr reinzukommen, durfte dann auch an Veranstaltungen teilnehmen, an der Messe hier in Düsseldorf, die zum Thema Reha auch gemacht wird, die Reha-Care zum Beispiel war ich auch dabei und solche Sachen. Das ist wirklich toll und ich finde halt diese Art Steigbügelarbeit, dass man letztendlich den Leuten den Steigbügel hinhält, klassischen Sinn, wir früher gemacht wurden mit so verschränkten Händen, dass man letztendlich sagt, ich helfe dir auf ein anderes Niveau, dadurch, dass ich dir von meiner Erfahrung etwas spiegele und erzähle und dadurch eine Bereicherung für dich darstelle, das finde ich halt ganz wichtig. Weil nichts ist schlimmer, als zu sagen, ja, jetzt hast du die Krankheit, bist berentet und das Leben ist jetzt gelebt, weil das ist nicht gelebt. Man hat ja seinen täglichen Alltag und für mich war die Arbeit im psychiatrischen Bereich auch nie eine Belastung, auch wenn einige das so interpretiert haben, das war nie so, weil für mich ist das sehr bereichernd und bringt mir letztendlich auch die Energie, die ich brauche, um damit auch klarzukommen. Und das ist das ganz Wesentliche, weil abgeschoben zu werden und so nach dem Motto, ja, das wurde ja vorhin auch erwähnt schon, und abgeschoben zu werden, das ist wirklich das Letzte für mich, weil ich habe ja nur wahrscheinlich dieses eine Leben, da will ich was Sinnvolles draus machen und letztendlich auch, dass die Gesellschaft, wurde ja auch gesagt, von mir profitiert. Das finde ich ganz wesentlich.
Weil wir profitieren von dir, ja. Da bin ich mir ganz sicher. Ja.
Und du beschreibst was Wunderbares, was auch in der Theorie mir heute oder gestern, als ich mich ein bisschen in Stigma nochmal eingelesen habe, bewusst geworden ist. Und deswegen finde ich es gut, dass wir auch diesen Podcast machen. Wir wissen ja, dass der echt auch von vielen Menschen, also auch jetzt nicht nur von Fachpersonen aus dem psychiatrischen Umfeld gehört wird, sondern auch von Bürgern, sage ich mal. Wir kriegen ja auch mal Zuschriften. Ich glaube, das ist gut, dass wir das machen, weil ich habe gesehen in der Literatur, Stigma beschränkt auch den Zugang nicht nur in die Gesellschaft, sondern auch zu psychiatrischen Hilfen. Das heißt, es ist gut, wenn das, wir nennen unseren Podcast ja Psychiatrie im Alltag, weil wir sagen, das ist was ganz Normales, das gehört einfach dazu. Wir müssen Stigma abbauen, damit Menschen überhaupt Hilfe bekommen oder Hilfe aufsuchen können. Und das ist was ganz Relevantes, glaube ich, für die Anti-Stigma-Arbeit. Klar, junge Menschen vielleicht von vornherein nicht mit Stereotypen auf die Welt kommen lassen durch die Schularbeit, aber auch in der Gesellschaft zu sagen...
es ist normal, zu einem Psychologen als einen Psychiater zu gehen.
Genau,
ne? So wie es normal ist, zum
Zahnarzt zu gehen. Da muss man sich nicht schämen, man ist deswegen nicht gefährlich. Ne? Ja, genau.
Ja. Ich finde diesen Titel halt von dem Podcast auch sehr gut. Bei meiner Meinung nach ist die Seele im Alltag verhaftet und nirgendwo anders. Und das zeigt halt letztendlich auch, dass man als Mensch genau das vor allem mitbringt, neben seiner Körperlichkeit, neben dem geistlichen Interesse für Dinge. Man hat die Seele und die lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich habe das mal beim Schulprojekt mitbekommen, dass jemand sehr abseits war, ein jugendlicher, junger Mann. Und hieß es dann, ja, mich interessiert das Thema. Und ich glaube, dass es besonders diesen Menschen interessiert hat, weil er geschwiegen hat zu der ganzen Sache. Mhm. Und da geht ganz vielen Leuten ab, was letztendlich auch die eigene Verfassung angeht, eigene Lebensträume, wo will ich hin, wo komme ich her und so weiter. Und ich finde, dass die Psychiatrie bietet halt unheimlich viel Potenzial für eine Arbeit. Deswegen finde ich es auch schade, dass viele Fachpersonen nicht in dem Bereich tätig sind. Ich möchte dafür werben, eigentlich auch mal kurz hier, mit einem Satz zumindest. Weil ich finde...
Satz gegen Ärztemangel und Pflegermangel in der Psychiatrie.
Ja, ja, kommt in die Psychiatrie. Wir werben auch mal dafür. Also wir sagen, ich sage auch mal, das ist das
ein tolles Arbeitsfeld.
Tolles Arbeitsfeld. Also ich verstehe niemanden, der woanders arbeitet. Ja, na, Kinder, wie anstrengend. Und ich weiß nicht, was man alles machen kann.
Ich finde halt, dass das Wesentliche ist, dass das ganze Leben abgebildet ist. Ja, und das finde ich das Tolle an der Psychiatrie. Und wenn man da sich irgendwo interessenmäßig verankern kann, finde ich das eine sehr gewinnende Sache für jeden eigentlich.
Ich würde sagen, ein besseres Schlusswort können wir gar nicht haben. Ganz herzlichen Dank an dich, dass du heute gekommen bist, dass du unser Gast warst. Auch danke für die vielen Jahre, die wir uns auch schon aus verschiedensten Zusammenhängen kennen. Wir laufen uns irgendwie auch regelmäßig in Veranstaltungen, in Projekten, in Sachen des Gesundheitsamtes, damals im Kino, über den Weg und haben auch das ein oder andere schon gemeinsam gemacht. Als du eben Psychosegruppe sagtest, da erinnerte ich mich, da hast du mich mal eingeladen, da habe ich was zur Arbeit erzählt.
Es war Psychose weiß ich schon gerade, weißt du? Lange
in
her.
Kirche war es in Düsseldorf, da bin ich mal abends hingefahren und es war super besucht. Ich war total überrascht.
Genau.
So, also ganz toll. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst, dass du so offen und so damit auch das Stigma reduzierst und auch in unserem Podcast sicherlich einen Beitrag dazu geliefert hast, denn wir kennen die Statistiken, wir wissen die Reichweite. Tatsächlich, unser Podcast wird bis in die Schweiz gehört, bis dahin reichen die Zuschriften. Und ich weiß nicht, ich vertue mich mit den Stellen, aber so 20.000 bis 30.000 Zuhörer hatten wir jetzt schon bis heute und das ist toll, das freut uns für unser kleines Hobby, weil Werner und ich, wir machen das ja nur mit interessanten Menschen, mal über Psychiatrie im Alltag zu sprechen.
Nur was Spaß macht.
Nur was Spaß macht.
Schönen Dank,
ja, toll, dass du da warst. Danke an die Zuhörer auch und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hoffen wir, dass ihr ihn abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. Etwa alle 4 Wochen gibt es eine neue
Manchmal
Folge.
Manchmal ein bisschen länger.
Aber manchmal ein bisschen länger, wenn wir drei hier keinen Termin finden, so wie jetzt geplant und uns das wichtig war, dass wir es machen, dauert es auch schon mal 6 Wochen. Und wir hoffen, dass wir Denkanstöße gegeben haben. Ich bin ganz sicher, dass wir Denkanstöße gegeben haben. Wir packen auch wie immer was in die Shownotes, wo man noch gucken kann, zu Stigma und
zu Andreas Kernchen.
Und in diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.